Zur 33. Folge von Literamour begrüßt sie Sigurd Brinkmann. Tagsüber macht man Ausflüge, aber nachts reist man, notierte die finnische Schriftstellerin und Malerin Tove Jansson. Und Millai Hyatt stimmt ihr zu. Ihr im August 2024 veröffentlichter langer Reiseessay Nachtzugtage zeugt von einer großen Leidenschaft für nächtliche Zugreisen und das Erkunden der Orte, an denen sie umsteigen muss. Es zieht sie in die Innenstädte, aber auch die Bahnhöfe sind interessante Flecken, denn sie sind, so Hyatt, die einzigen überdachten quasi öffentlichen Räume, die rund um die Uhr für alle aufhaben, die etwas Licht brauchen, etwas Kontakt, die auf Wohlstandsabfall angewiesen sind oder eine trockene Ecke zum Dösen suchen. Millai Hyatt wurde in Dallas, Texas geboren. Sie wuchs in der Nähe von Freiburg auf und ist, nach Studien in Ohio, Los Angeles und Paris, seit vielen Jahren als Autorin und Übersetzerin in Berlin zu Hause. In ihrem Buch Nachtzugtage schildert sie, wie das Zugfahren innere Prozesse beschleunigt, wie es die unbekannten Landschaften und fremdartigen Fabeln unserer inneren Geschichten entstehen lässt. Ich habe Millai Hyatt gefragt, was ihre längste, komplizierteste Reise war.
Also wenn ich einen Überbegriff benennen müsste, wäre das die Dehnung der Zeit und des Raums, die auf solchen Reisen geschieht. Wenn man das jetzt mit Fliegen vergleicht, wird die Welt einfach größer, wenn man mit der Bahn fährt. Und das heißt, es eröffneten sich so viele Dinge, die man da erleben kann. Also von den Landschaften und auch von den Menschen, die man im Zug erlebt. Und vielleicht auch mein Lieblingsfaktor sind diese Umsteigeorte. Das sind eben Orte, die ich mir nicht ausgesucht habe, die zufällig zwischen mir und meinem Ziel liegen. Ich habe dort nichts zu suchen eigentlich, aber das sind dann so wie Geschenke, die auf dem Weg sind. Und das macht immer großen Spaß, da umzusteigen. Manchmal lege ich auch die Reise so, dass ich die ganze Nacht, also die Nacht im Nachtzug verbringe und dann den Tag an so einem Umsteigeort verbringe und dann nachts wieder einsteige und weiterfahre.
Und das sind ja, schreiben Sie, algorithmische Ketten, die wirklich einstürzen in dem Moment, wo ein Zug verpasst wird.
Genau, das hat also mit der mangelnden Vernetzung dieser europäischen Bahnsysteme zu tun, leider. Das heißt, man bucht meistens innerhalb eines Landes und dann bucht man separat dann die nächste Etappe. Und das heißt, es gibt dann keine Garantie für die Weiterbeförderung, wenn irgendwas schief geht. Deswegen sollte man sich einen großen Puffer einplanen. Nachtzüge sind öfter verspätet als Tagzüge. Das kann ich jetzt nicht erklären, aber das ist so. Das heißt, es ist gut, wenn man einen Tag zwischen den Etappen legt. Das kann man natürlich nicht immer tun. Und ich bin auch oft in Situationen gekommen, wo ich den Anschluss verpasst habe und dann mir irgendwas überlegen musste.
Sie haben im Fach Philosophie promoviert und Literaturwissenschaft studiert. In Ihren Reiseessay flechten Sie sehr geschmeidig literarische Stimmen ein und erinnern uns beiläufig daran, dass es Zeiten gab, in denen Passagiere ganz selbstverständlich den Orient Express von Aleppo nach Paris nehmen konnten oder wie der Schriftsteller Paul Theroux in den 70er Jahren von London über Afghanistan, Pakistan, Burma und Vietnam nach Japan reiste und zurück ging es dann quer durch die Sowjetunion. Was, Millai Hyatt, war Ihre längste komplizierte Reise?
Also die längste und komplizierteste Reise war im letzten Sommer nach Tiflis. Und zwar hatte ich ursprünglich geplant, nach Moskau zu fahren. Alle Reisen, die ich im Buch bespreche, sind Reisen, die ich sowieso gemacht habe. Für die letzte Reise für das Buch wollte ich nach Moskau fahren. Das hat mir aber Putin einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, was ist ein Ziel im Osten, was ich nicht kenne. Und ein Freund von mir lebt in Tiflis und deswegen bin ich auf Tiflis gekommen. Der direkteste Weg wäre eigentlich über Bulgarien und dann über das Schwarze Meer. Aber auch wegen dem Krieg dachte ich, das ist keine gute Idee. Und deswegen bin ich über die Türkei gefahren. Also das heißt, die Umsteigeorte waren Leipzig, eingestiegen, dann Leipzig, Wien, Budapest, Bukarest, Istanbul, Ankara, Kars und in Kars musste ich in den Bus, weil es keine Zugverbindung zwischen der Türkei und Georgien gibt. Da bin ich mit dem Bus an die georgische Grenze gefahren und dann mit einem Sammeltaxi nach Batumi und dann in Batumi wieder in den Zug nach Tiflis. Das waren 6 Tage hin und dann nochmal 6 Tage zurück.
In Tiflis sind Sie dann ja schon wieder auch auf den Krieg gestoßen, weil viele Russen und Russinnen, ich glaube 100.000 sind es etwa, sich nach Georgien abgesetzt haben, um dort das Ende des Krieges abzuwarten, möglicherweise für immer zu bleiben. Was waren die Eindrücke dort?
Ja, also das hat sehr die Zeit dort geprägt. Das war mein erstes Mal in Tiflis, mein erstes Mal in Georgien. Ich hatte also keinen Vergleich, aber mir wurde von den Einheimischen erzählt, dass Tiflis extrem überfüllt war und die Mieten gestiegen sind und sich viel durch die Anwesenheit dieser ExilantInnen hat sich viel verändert. Die ganze Stadt war voll mit antirussischen Graffitis. Das war sehr auffällig, die oft auf Englisch waren. Genau, also es gab, also ich hab diverse Dinge von den Leuten dort gehört. Einerseits viele Exilantinnen haben auch Geld mit in die Stadt gebracht. Andererseits haben viele das Gefühl, das sind OpportunistInnen, die eigentlich nicht politisch eine starke Meinung haben, sondern einfach den Krieg abwarten und so ein bisschen das Gefühl haben, Georgien gehört ja irgendwie noch zu ihnen. Und ihnen wurde vorgeworfen, dass sie sich nicht die Mühe gemacht haben, Georgisch zu sprechen und dann nicht mal Englisch, sondern einfach selbstverständlich Russisch gesprochen haben. Also diese Spannung habe ich auf jeden Fall wahrgenommen. Es gab teilweise in den Cafés und Bars lagen so Zettel aus, auf denen in Russisch Statements standen, die die Gäste unterschreiben, also nicht unterschreiben, wörtlich unterschreiben, aber sie mussten denen zustimmen, um dort einkehren zu dürfen. Zum Beispiel Putin ist ein Kriegsverbrecher oder Russland besetzt momentan 30% des georgischen Staatsterritoriums. Also die Spannung war auf jeden Fall zu spüren.
Berührt hat mich Ihre Schilderung einer Fahrt durch Anatolien, durch menschenleere, verschneite Berglandschaften, eisige Landschaften, wo das Auge dann vielleicht ab und an eine Behausung ausmacht und Spuren sehr isolierten Lebens entdeckt. Und dann passierte es, dass der Speisekoch für die ausländischen Reisenden, die da in dem Zug unterwegs waren, an den Bahnhof Erzurum Essen orderte, und zwar die Spezialität der Stadt Erzurum. Ich denke mir, das sind besonders kostbare Momente auch, die bleiben, oder?
Ja, genau. Also das ist auch das, was so richtig Freude macht, wenn man sich ausliefert sozusagen diesen langen Strecken, passieren ständig Dinge, die man nicht erwartet hat. Also zum einen hängt das natürlich mit dem Zugverkehr zusammen, den man nicht berechnen kann immer, aber eben auch durch die Begegnungen mit anderen Arten zu leben. Und als das passiert ist, damals, als dieser Speisekoch irgendwie, nachdem wir alle schon den ganzen Tag zusammen im Zug waren, hat er natürlich gemerkt, wer jetzt einheimisch ist und wer nicht, und hat uns angesprochen und eben gefragt, ob wir gerne Köfte essen. Und dann hat er das für uns bestellt und sein Freund kam dann an das Zugfenster und hat das Essen da reingereicht. Und ich habe versucht mir vorzustellen, andersherum, wie das wäre, wenn ein Angestellter an der Deutschen Bahn seinen ausländischen Gästen anbieten würde: Wir halten jetzt in München, mögen Sie Weißwurst, ich bestelle mal was, und das bringt uns jemand ans Fenster. Konnte ich mir natürlich nicht vorstellen. Und das ist das Schöne, finde ich auch, wenn man unterwegs ist. Und das zeigt einen nicht nur, wie andere Menschen leben, sondern es zeigt einem auch, wie man selber lebt. Man merkt es an den Dingen, die einen überraschen oder beglücken, dass es bei uns eben nicht so ist. Und das erlaubt eine andere Perspektive auf die eigenen Selbstverständlichkeiten.
Ja, auch auf das Zusammensein mit Kindern zum Beispiel. Sie beschreiben ein 6er-Abteil mit Fatma Hatice und deren Kindern, mit denen sie auch die ganze Nacht verbringen dann und sehen, wie andere Kinder in den Schlaf gebracht werden zum Beispiel.
Genau, das war sehr schön. Die kannten sich nicht, diese beiden Frauen, aber wir waren dann wie eine kleine Familie. Und sie haben ihr Essen mit mir geteilt, wir haben zusammen getanzt. Und dann, als es Abend wurde, also in diesen türkischen Zügen ist es so, dass die Kinder nicht zehren sozusagen. Also die schlafen dann mit den Müttern in den Betten. Dann ist es oft sehr voll in diesen Abteilen. Ich glaube, es waren 3 Kinder und wir 3 Frauen in einem 4er-Abteil. Tatsächlich. Jedenfalls hat es sich schon voll angefühlt, aber nicht unangenehm. Und ich lag da und habe mein Buch gelesen und dann fängt die eine Mutter an, eine Geschichte zu erzählen. Und die Kinder hingen an ihren Lippen und ich auch, obwohl ich kein Türkisch verstehe. Und es war ein wirklich sehr schöner Moment, dieser Nachtgeschichte beiwohnen zu dürfen. Und dann haben die Kinder ihre Gebete gesagt und dann haben wir alle geschlafen.
Sie haben Ihren Reiseessay in 13 Kapitel gegliedert. Die Kapitel heißen Schlaf, Voyeurin, Improvisieren, Kind, Grenze. Das sind nur ein paar, die ich jetzt aufzähle. Ein Kapitel heißt Fenster. Und früher konnte man ja die Zugfenster ganz einfach hochschieben. Heute rauschen bei hoher Geschwindigkeit die Landschaften geräuschlos hinter den Panoramafenstern vorbei. Aber vielleicht ist das auch nicht gravierend. Sie schreiben, dass man manchmal sowieso nur die eigenen Gedanken sieht, wenn man aus dem Zugfenster schaut. Beschleunigt das langsame Zugreisen die inneren Prozesse verlässlich?
Also es ist auf jeden Fall so, dass Züge jetzt verkapselter sind, als sie das vor 100 Jahren waren. Aber dass das dadurch entsteht, ein interessanter Bezug zum Außen und zum Innen, also finde ich. Also zum einen hat man dann zu der Landschaft, die da vorbeirauscht, eben nur einen visuellen Bezug. Also man hört nichts, man hört den Zug, aber man hört nicht, was da draußen passiert. Und das heißt, man ist ganz auf das Visuelle fokussiert. Und dann steht sowas wie ein Stummkino vor den Zugfenstern und das hat was ganz Eigenes und kann auch was Meditatives haben, wenn man sich drauf einlässt. Oder man sitzt einfach da und beobachtet, was in einem innen drin vorgeht. Und ich finde, auch da entsteht im Zug eine ganz spezielle Art von innerer Ruhe im Vergleich auch zum Flugzeug oder zum Auto, wo man in einem so engen Raum sitzt und dadurch entsteht eine körperliche Unruhe. Man kann ja nicht aufstehen und rumlaufen und deswegen wird man oft zappelig und kann sich nicht so entspannen. Im Zug kann man jederzeit aufstehen und rumlaufen und dadurch kann man auch ruhiger sitzen, in meiner Erfahrung. Und also ob das verlässlich ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe das immer wieder erfahren, dass sich so eine Ruhe einstellt, in der Dinge sich im Inneren vollziehen. Und ja, also ich beschreibe in einem Kapitel, wie ich mich zum Beispiel in so einer Situation zu einer Trennung durchgerungen habe, weil ich einfach die Gedanken und die Gefühle habe fließen lassen können in dieser Ruhe und zu einer Entscheidung gekommen bin, auf einer Art, die im Alltag anders gewesen wäre.
Sie machen auch die Beobachtung, dass Menschen in Zügen, je länger sie unterwegs sind, vergessen, dass der Zug ein öffentlicher Raum ist. Dass also jeder mithören kann, das Theater beobachtet und hört. Wie kommt das eigentlich?
Ja, das ist auch interessant. Und auch wieder, wenn ich das mit dem Flugzeug vergleiche, ich glaube, im Flugzeug ist es so eng und in der Regel ist man auch nicht so lange im Flugzeug, wie diese langen Reisen im Zug, die ich beschreibe. Und dann entspannt man sich nicht derart. Aber im Zug, wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, mit der Familie oder so, dann merke ich, wie die Leute sich entspannen und eine Privatsphäre für sich errichten oder sie tun so, als wären sie in einer Privatsphäre und sind so entspannt oft, dass sie einfach nicht dran denken, dass sie für alle zu beobachten sind. Und da komme ich immer wieder in den Genuss, Menschen zu beobachten, was ich total gerne tue. Und genau, also das kann man auch in der U-Bahn oder im Bus, aber das sind dann halt diese kleinen Schnipsel. Aber im Zug sind es ganze Theaterstücke, weil es einfach diese Dauer ist. Und wenn man dann auch noch einen Abteil mit fremden Menschen teilt, das ist ja auch eine ungewöhnliche Erfahrung. Und da lassen die Menschen ja auch die Hüllen fallen im wortwörtlichen Sinne. Und überhaupt, wenn sie mit der Familie und den Kindern unterwegs sind oder so, dann ist man in der Privatsphäre mit anderen Menschen zusammen. Und da kann man viel erleben.
Wenn man Grenzen überquert, sieht das andere Land zumindest auf den nächsten 20, 30, 40, 50 Kilometern, manchmal noch länger, gar nicht unbedingt anders aus oder sagen wir fremd aus. Sie sagen, dass Sie Länder, Städte, Regionen als ein Kontinuum, als eine europäische Landmasse erlebt haben. Aber wo machen die Unterschiede sich dann doch bemerkbar?
Also ich finde dieses Kontinuum finde ich auch sehr wertvoll am langen Zugreisen. Ja, wenn ich von in Berlin in den Flieger steige und dann in Thessaloniki lande zum Beispiel, dann sind diese Orte, haben keine Verbundenheit. Also ich merke den Raum nicht. Ich merke das durch die Zeit, dass sie nicht nebeneinander liegen, aber ich bekomme den Raum nicht mit, der dazwischen liegt. Und das hat dann so was Abstraktes. Also der Ort, wo ich hinfliege, hat nichts zu tun mit dem Ort, wo ich bin. Und das kann auch zum Exotisieren führen. Also man sieht diesen Ort als komplett fremd und hat nichts mit mir oder meinem Wohnort zu tun. Wenn man mit dem Zug fährt, sieht man halt, wie diese Landmassen miteinander verbunden sind. Und die Unterschiede zeigen sich dann nach und nach, vielleicht dann auch an unerwarteten Orten oder Momenten. die Landschaft hat sich nicht verändert, aber plötzlich sind die Schilder in einer anderen Sprache und dann merkt man, ah, ich bin in einem anderen Land. Oder man wacht nach einer Nacht im Zug auf und guckt aus dem Fenster und weiß gar nicht, wo man ist. Und nach wird einem klar, man ist jetzt zwei Länder weiter. Und ich finde auch diese Nacht, in der man diesen Raum durchquert, hat auch was Besonderes, weil man kriegt es ja mit. Ich zum Beispiel, ich schlafe sehr gern im Nachtzug, aber ich schlafe nicht tief und fest. Ich bekomme das mit, dass ich in Bewegung bin. Und das ist so diese Bewegung und Ruhe. Dann spüre ich diese Landschaften, die ich durchquere. Und ich fühle mich dann auch immer ganz besonders geborgen. Das ist auch ein ganz schönes Gefühl. Aber genau, die Unterschiede weiß man nicht, wann man sie merken wird. Die kommen dann unerwartet, anstatt jetzt bin ich am Zielort und jetzt ist alles anders.
Aber es ist auch schon vorgekommen, dass Sie im Zug eingeschlafen sind und zwar so tief, dass das Personal draußen war, die anderen Zugreisenden sowieso, und Sie sind aufgewacht, weil es irgendwann so still war.
Das stimmt. Ja, manchmal schlafe ich auch tief und fest. Und das war, als ich von Edinburgh in Schottland nach London gefahren bin und aufgewacht bin. Und es herrschte Totenstille und niemand war mehr da. Und dann habe ich gemerkt, wir standen auf irgendeinem Abstellgleis im Bahnhof in London und alle waren weg, auch das Personal. Und das war ein sehr eigenartiges Gefühl. Niemand hatte mich geweckt.
Verspätungen können Zugreisen ja einen Strich durch die Rechnung machen oder Umwege erzwingen, die dann sich vielleicht als glücklicher herausstellen. Wenn man mit einem Kind unterwegs ist, ist das nochmal was anderes. Man kann Zwischenjobs planen und auch bestimmte Unternehmungen planen. Aber ein Kind ist vielleicht nicht dazu aufgelegt. Sie sind mit Ihrem damals noch irgendwie sehr kleinen Sohn dann das erste Mal mit dem Nachtzug gereist von Berlin Richtung Griechenland und Belgrad war ein Stopp. Ich würde gerne eine Passage von Ihnen gelesen bekommen.
Gerne. Unsere Körper, meiner und der meines Sohnes, sind nach unserer ersten langen Reiseetappe ausgelaugt. Aber jetzt, in dieser Abenddämmerung, in diesem Belgrader Hof mit seinem Sperrmüll und Spielzeugtürmen leicht geworden. In Bojans auf festem Boden stehende Einzimmerwohnung fallen wir ins Bett. Er schläft in der Nacht bei Freunden, damit wir uns bei ihm ausbreiten können. Er hat keinen zweiten Wohnungsschlüssel, aber das ist egal. Er schließt sowieso so gut wie nie ab. Am nächsten Tag wird Belgrad für mich noch unexotischer, als die Stadt es ohnehin schon war. Ich bin nämlich mit einem 5-Jährigen dort, der sich nicht die Bohne für den historischen Stadtkern oder sonstige vermeintliche Sehenswürdigkeiten interessiert, sondern natürlich für Züge. Wenn schon keine Züge, dann zumindest Schienen. Der gleiche alte Konflikt. Bojan wohnt südöstlich und relativ weit vom Zentrum. Mich zieht es dorthin. Ich will etwas außer Wohngegend und Einkaufszentrum sehen, aber Aiden will Schienen. Bis wir gefrühstückt und diskutiert haben, ist es schon spät. Wir brechen zur schlimmsten Mittagshitze auf. Ich steuere uns in jene Richtung, die sich wie stadteinwärts anfühlt, wobei mir jetzt schon klar ist, dass ich mir keine Hoffnungen machen sollte. Plattenbauten, Zubringerstraße mit viel Verkehr, kein Gehweg, aber dafür Pflaumenbäume. Die gelben Früchte liegen massenweise im Gras am Straßenrand. Aiden vergisst die Schienen und fängt an, die Pflaumen auf die Straße zu werfen und mit heller Begeisterung zu beobachten, wie sie von Autoreifen zerquetscht werden. Wir stehen dort gefühlt stundenlang. Belgrad ist toll, ruft er mir zu. Das macht so Spaß. Als die Straße mit Matschflecken übersät ist und kaum mehr Pflaumen im Gras liegen, ziehen wir weiter. Es wird immer heißer. Ich schlage vor, dass wir umkehren. Auf keinen Fall kommt die Antwort. Wir haben ja noch keine Schienen gefunden. Sein Gesicht ist knallrot, die Schirmmütze wieder durchnässt. Eine alte Frau spricht mich an, zeigt auf mein Kind, schimpft. Vermutlich geht es um meine Unverantwortlichkeit, mit ihm in dieser Hitze herumzulaufen. Dann begegnen wir einer Katze und beobachten sie lange, wie sie auf verdächtige Art um einen Kiosk kreist. Will sie etwas stibitzen? Nirgends Schatten. Ich komme an meine Grenzen, teile ihm mit, dass es anderes auf der Welt gibt als Schienen. Quatsch, weiter. Wir finden einen Spielplatz mit alten, aber tauglichen Geräten, umgeben von abgerockten, mit Satellitenschüsseln und Klimaanlagenkästen gespickten Wohnblocks. Wäsche hängt aus den Fenstern, Risse im Putz, Illusionslosigkeit. Wie viel Zeit ich damit zubrachte, etwas kaum zu finden am Rand der Stadt und wie viel Lust ich empfand an den Stadträndern, schreibt Peter Waterhouse über die Wiener Vororte in Der Honigverkäufer im Palastgarten und das Auditorium Maximum. Diese Lust hat für ihn mit Uneindeutigkeiten zu tun, mit Hintergründen, wie er schreibt, die sich im Unscheinbaren zärtlich zeigen, dort nicht übertönt werden von mit Ausrufezeichen versehenen Sehenswürdigkeiten. Er hat recht und Aiden hat recht. Das hier ist Belgrad. Hier ist die Stadt eine Frage und kein Statement, wie es die Festung oder der Dom sind. Hier können wir mit Belgrad spielen, auch wenn mir dieses Spiel heute nicht nur Spaß gemacht hat. Irgendwann kehren wir einvernehmlich um, machen einen Abstecher in ein Café an der Pflaumenstraße und entdecken ein Wort auf der Speisekarte, das wir kennen, Kikeriki. Wir kichern, bestellen auf gut Glück und futtern den Rest des Nachmittags auf einer Hollywood-Schaukel und jetzt endlich im Schatten Erdnüsse.
Millay Haye, die eben gelesene Passage ist aus ihrem Buch Nachtzugtage. Es ist im August 2024 in der Friedenauer Presse bei Matthes und Seitz erschienen. Kürzlich hatte ich Gelegenheit, mit der Publizistin Gabriele von Arnim über ihr jüngstes Buch zu sprechen. Sie tritt darin mit ihren Enkeln in einen inneren Dialog über die Kunst der Zuversicht. Am Ende unseres Gespräches habe ich Gabriele von Arnim auch gefragt, welches Buch sie zuletzt gern gelesen hat und den Literamur-Hörern und Hörerinnen empfehlen kann.
Ja, ich habe gerade gelesen Jon Fosse, Trilogie, der Nobelpreisträger, und war unglaublich beeindruckt von dem Buch, weil er auf eine liebevolle Art von einem Paar erzählt, einem ganz jungen Paar, die ein Kind erwarten und in einer Stadt versuchen, ein Dach zu finden, ein Bett zu finden, weil sie von zu Hause weg mussten. Und alle lehnen sie ab und keiner will sie haben. Und so wird der Junge allmählich zum Mörder, was man ahnt, nicht wirklich weiß. Aber es ist alles so halb bedrohlich, halb leicht geschrieben und natürlich wortkarg, wie es zu Jon Fosse gehört. Und es gibt drei Abschnitte. Es gibt einmal, wie gesagt, dieses junge Paar auf der Suche nach einer Herberge. Und dann das zweite, wie der Junge dann gefasst wird. Und das heißt aber nur seine Träume. Also es könnten auch nur Albträume sein. Vielleicht stimmt das auch alles gar nicht, was vorher erzählt worden ist und was jetzt erzählt wird. Und dann geht die Geschichte weiter, dass die Frau dann doch überlebt hat und auf welche Art und Weise sie überlebt hat und ihr Kind dann aufziehen konnte. Und das alles ist von einer Herzinnigkeit und Grausamkeit zusammen, dass einem wirklich der Atem stockt zwischendrin und man denkt, will ich das jetzt weiterlesen? Was macht er denn jetzt als nächstes? Und es liest sich ganz wunderbar, weil es, wie gesagt, inniglich und brutal und alles auf einmal in dieser nicht stockenden, aber sich wiederholenden, kargen, wunderbaren Sprache geschrieben ist.
Schlaflos, Olafs Träume und Abendmattigkeit heißen die drei Erzählungen, die 2016 unter dem gemeinsamen Titel Trilogie als Buch erschienen sind. Es ist Gabriele von Arnims Coup de Cœur. Und das war die 33. Folge des deutsch-französischen Podcasts Literamour. Ich freue mich über Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Rückmeldungen und Kommentare sind willkommen. Bis zur nächsten Ausgabe verabschiedet sich Sigurd Brinkmann. Bien à vous und auf ein neues.